Auch in der DFFLF und der DFFL2 flog der Ball. Wir sprechen über die beiden Spieltage, die dieses Wochenende stattgefunden haben. Viel Spaß bei Crunchtime.
Es geht weiter mit unseren Spiel- und Spieltagsvorstellungen. Wir haben es schon angekündigt. Ich hoffe, ihr kommt gerade von der letzten Folge, die wir auch heute aufgenommen haben, am Montag. Und ihr habt euch die Berichte zu den DFL-1-Spieltagen vom Samstag angehört. Jetzt reden wir über den Sonntag und wir reden über die DFL-F und die DFL-2. Heute, jetzt in der zweiten Teil unseres Spieltagsrückblicks, ein bisschen weniger Spieltage. Wir haben nur zwei für euch, denn, das sei vorweg gesagt, zwei weitere Spieltage wurden leider abgesagt. Lasse, wir hätten unseren Saisonauftakt eigentlich in Darmstadt gehabt. Spieltag wurde leider abgesagt, weil die Stadt den Platz gesperrt hat, weil zu viel geregnet hat. Und der Spieltag in Donaueschingen wurde abgesagt, weil es da tatsächlich geschneit hat. Also für nächstes Jahr mein Tipp an die Liga-Organisatoren, vielleicht kann man es so legen, dass man die Spieltage im März und Anfang April auf Teams legt, die Kunstrasen haben, damit die auf jeden Fall stattfinden können. Wir in München bieten uns da bestimmt an. Aber insgesamt trotzdem zwei Spieltage stattgefunden. Und die, das kann ich euch sagen, hatten es in sich. Und damit, Lasse, würde ich sagen, gehen wir direkt zur DFL-F. Denn ihr hattet den Spieltag in Düsseldorf. Du warst vor Ort und das war ein krasser Spieltag.
Definitiv. Ich würde auch direkt anfangen. Wir haben in der Folge davor über das Wetter in Düsseldorf gesprochen. Davon war am Sonntag nichts mehr zu sehen. Wir hatten zwar nicht unendlich, also es war nicht gerade warm, aber es ist immer die Sonne durchgeblitzt, es war perfektes Flag-Football-Wetter. Hier hat guten Flag-Football nichts im Wege gestanden und ja, ich glaube, das kann man auch direkt, damit kann man auch direkt so einsteigen. Guter Flag-Football hat man dann auch gesehen, guter Damen-Flag-Football, das war wirklich richtig schön zu sehen. 5 Teams waren am Start und ich glaube, wir fallen direkt mit der Tür ins Haus und sprechen über den ersten Timeslot. In Düsseldorf ist es ja so, dass die Felder nicht direkt nebeneinander sind. Das heißt, man kann, wenn man das eine auf dem einen Feld ist, nicht beim anderen Feld auch gleich so ein bisschen rüberluschern. Deswegen kann ich zu Kiel gegen Main nicht so viel sagen. Aber zu den beiden Teams kommen wir gerade noch. Ich glaube, wir fangen direkt mit dem Spiel der Spatzen gegen die Firejackets an, also von uns gegen die Spatzen. Auch hier ja, wieder Transparenz
auf jeden
halber.
Fall. Krasses Spiel. Ich weiß noch, Lasse, vielleicht kurz bevor du ins Spiel reingehst. Anekdote von mir, ich war gestern bei meiner Freundin, bin Frühstück holen gegangen zum Bäcker, hab auf den Live-Ticker gesehen und da stand, ich nehm's vorweg, stand 40-0. Und dann rufe ich dich an, Live-Video-Call, du stehst an der Seite und ich wollte ein paar Insights, weil ich einfach so geflasht war, wie dieses Spiel zustande gekommen ist. Deswegen Lasse, führ uns durch. Wir haben gesagt, wir haben nur zwei Spieltage heute, wir können auch ein bisschen tiefer auf die Spiele eingehen, deswegen, was ist passiert?
Ja, super spannend. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass die Firecats schon einen Spieltag hatten, wo sie zum Beispiel schon gegen Augsburg gespielt haben, wo sie gegen Augsburg den letztjährigen Meister gewonnen hatten. Das heißt, viele haben, glaube ich, auch bei diesem Spieltag viel von den Firecats erwartet. Wir waren noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt, zumindest in dieser Saison. Klar kannte man uns von letzter Saison. Und dadurch waren wir vielleicht auch ein bisschen im Wissensvorsprung, auch wenn wir nicht jedes Play auswendig kannten, hatten wir so ein bisschen Tendenzen schon zu hören bekommen, wie die Firecats so spielen. Und da muss man ganz klar sagen, über Offense und Defense hat da sehr, sehr viel zu, hat eigentlich in diesem Spiel alles zusammengepasst. Unsere Offense ist gut übers Feld marschiert, nicht nur, weil wir beim ersten Play direkt einen tiefen Ding hatten, das dann nicht kein Touchdown war, aber trotzdem so gut reingestartet sind. Auch weil wir Sarah Hüttner, unser Quarterback, gute Entscheidungen getroffen hat, unsere Receiverin gut in Szene gesetzt haben, weil wir nicht nur alles auf die Schulter von einer Ellen Ries zum Beispiel gelegt haben, was letztes Jahr sicherlich viele zu Recht auch angesprochen haben, dass when in doubt, throw the ball to Ellen Ries, war auch nicht so. Wir haben die Bälle in der Offense sehr, sehr gut auf alle Spielerinnen verteilt, tiefe Dinge genommen, wenn sie da waren, aber ansonsten gut übers Feld marschiert und so konnten uns die Firecats in diesem ganzen Spiel nur einmal stoppen. Auf der anderen Seite, die Düsseldorf Offense hat von dem variablen Spiel, das sie letztes Jahr am Final vorgezeigt haben mit WQB, mit Nika und Mona im Zusammenspiel. Nicht viel gezeigt, es war recht eindimensional. Gerade Mona Stevens hat Quarterback durchgespielt, Nika hat eine Receiverin gespielt, auch eine gute Receiverin. Trotzdem würde ich sagen, wurde hier Potenzial vielleicht nicht ganz ausgeschöpft. Und es war ja sehr, sehr, sehr Long-Snap-lastig, sehr auf Kurzpassspiel bedacht. Ein, zwei tiefe Bälle wurden genommen, doch die konnte man ganz gut wegverteidigen. Auch weil die Bälle dann teilweise nicht ganz on point geworfen waren, viel Hangtime hatten und so. Und man muss auch hier dazu sagen, 46-0 ist dann irgendwann auch ein wenig Glück, war da sicherlich auch dabei. Die Firecats hatten
drei
ein,
Picks,
zwei.
Oder? Drei Picks habt ihr gefangen?
Genau, ein, zwei Spiel? Picks. Drei Picks waren es von der gleichen Person, Jolana Strehler, stark gespielt, die hier mit der Nummer drei Picks fängt in diesem Spiel. Einer davon war auch auf dem vierten und lang, also auch hier, glaube ich, würde ich nicht zu hoch reinsetzen. Am Ende droppen die Firecats auch ein bis zwei mögliche Touchdowns, würde ich sagen. Dennoch haben wir uns über den Sieg sehr gefreut und es war so ein kleiner Statement-Sieg, glaube ich, schon, der auch die Liga, glaube ich, so ein bisschen gezeigt hat, die Spatzen sind jetzt auch in der Saison.
Absolut. Und was ich so spannend fand bei euch, du hast es schon angesprochen, es ging nicht mehr nur über Allen Ries und es ging nicht mehr nur über tiefe Bälle. Sarah Jüttner, wir wissen es, super Quarterback, hat aber letztes Jahr auch ihre erste Saison im Flag gespielt, kam aus dem Tackle und hat jetzt, glaube ich, einfach diese Offseason noch mitgenommen, um ihr Spiel variabler zu gestalten, auch Tim als Offensive Coordinator im Playcalling. Ich glaube, Idil Seskin müssen wir hier vorheben, die Nummer 17 mit, was, 5 Rushing Touchdowns. Also dort auf jeden Fall deutlich variabler, was ich auch super finde.
Definitiv ein super spannendes Spiel. Ich würde es nicht als Spiel des Tages deklarieren, weil es dann am Ende sehr deutlich war. Und dann ist es auch irgendwann, wenn der Flow drin ist, die eine Mannschaft ist voll im Flow, die andere Mannschaft, dann kommt so ein hohes Ergebnis zustande. Ob das exakt so die Stärkeverhältnisse der beiden Teams widerspiegelt, würde ich verneinen. Dennoch, glaube ich, war es ein kleines Statement, was auch hier die Damen von den Spatzen setzen wollten.
Auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch sagen, ihr habt die Firecats ja wirklich dominiert. Nichtsdestotrotz haben die Firecats sich dann natürlich auch ein bisschen revanchiert, nicht an euch, sondern an den anderen Teams, haben dann in den restlichen drei Spielen auch drei Siege geholt. Also standesgemäß, wie man es erwarten konnte.
Und vor allen Dingen nicht nur standesgemäß, sondern, sorry, wenn ich dich unterbreche, die SG Main macht nur 6 Punkte, die Scorpions, also aus Stuttgart, machen nur 2 Punkte. Also das ist, und am Ende Kiel, aber über das Spiel sprechen wir, glaube ich, am Ende noch, die machen ein paar mehr. Aber dennoch, sie haben sich hier auf jeden Fall richtig gut gefangen, haben auch das Game schnell abhaken können, was auch eine Qualität ist, die man an solchen Spieltagen braucht, die man vielleicht auch in einem möglichen Final Four braucht.
Absolut. Das zeigt natürlich auch, ich glaube, beide Seiten, denn auch die Düsseldorf Firecats sind ein junges Team. Wir sind ein Team, was seit letztem Jahr zusammenspielt und diese Klatschness, wir haben schon drüber gesprochen, die im Final Four letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat, vor allem im Finale, die holen sie sich hoffentlich jetzt über die Saison und können dann einfach auch dieses Potenzial, was sie doch eigentlich eindeutig haben, immer wieder abrufen.
Gut, sprechen wir noch zu Ende über das Team des Tages, das für mich die Spatzen sind, das wir sind. Wir gewinnen das Spiel danach dann gegen die Sparkles mit 58-25. Diese hohen Offense-Zahlen kann ich gleich noch wegnehmen, die ziehen sich durch den ganzen Tag. Die Offense macht im Schnitt an diesem Spieltag 53 Punkte der Spatzen.
Was schon Waldorf-Nummern sind. Also.
Und vor allen Dingen im Frauen-Flag-Football auch nicht typisch. Also das ist auf keinen Fall was, was die Jahre so passiert ist. Die Sparkles spielen hier ein sehr, sehr solides Match, würde ich sagen. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen weniger fast sogar ausgemacht, was mich gewundert hat. Die Sparkles spielen ein variables Spiel, am Ende verlieren sie das Spiel dann deutlich. Trotzdem bringen sie 25 Punkte aufs Board. Da dürfen sie sich selber, glaube ich, nicht zu doll unterschätzen, weil sie sich zum Beispiel über den ersten Touchdown schon so sehr gefreut haben, so nach dem Motto, das wird ihr einziger bleiben. Genau, dann das Spiel der Spatzen gegen Kiel mit 54-33. Würde ich auch gleich sagen, schauen wir ein bisschen auf Kiel drauf. Kiel ja, das ehemalige Northern Storm, es tut uns sehr leid, wenn irgendjemand mal Northern Storm gesagt hat, die gibt es nicht mehr, das sind jetzt die Baltic Sirens. Haben auch andere Trikots, spielen in einem ähnlichen Grün, vielleicht nicht im ähnlichen Grün wie wir, aber spielen in Grün. Deswegen ja, haben wir hier einen grünen Farbvetter, würde ich es so ein bisschen nennen. Haben mit Jule auf ihrem QB eine sehr solide Quarterback, die wenig Fehler macht, die nicht, sich nicht scheut, mal den Ball wegzuwerfen, wenn hier, wenn sie unter Druck gerät, wenn der Blitz zu nah an ihr dran ist. Das war wirklich schön zu sehen. Und auf Center hat sie an diesem Spieltag gespielt. Christine, muss man ganz klar sagen, die klare Waffe in diesem Spiel. Es ist nicht so, dass sie alle Catches gemacht hat, aber in entscheidenden Situationen war sie die Receiverin, die den Ball angebracht hat, die aus der Mitte raus eine super Waffe war, sowohl auf Cornern in jegliche Richtung, auf Corner Posts in jegliche Richtungen. Das war wirklich, ja, da hat sie einen richtig starken Spieltag gemacht. Wenn ich in die Spieltagstabelle, in die Spieltagsstatistiken reinschaue, sehe ich sie auch ganz oben mit 13 Touchdowns, was, ja, 80 Punkte hat sie alleine aufs Board gebracht.
Ja.
Das ist, glaube ich, also ich habe, glaube ich, noch nie so eine Statistik gesehen, um ehrlich zu sein.
Absolut. Wenn wir über Kiel und über die Baltic Sirens reden, die hatten 5 Spieler an diesem Tag. Und ich war im Auto auf der Fahrt zum Augsburg-Spieltag mit Leon Friedmann, einem von unserem dritten Team. Wir haben letzte Folge über ihn geredet, als der Mann, der euch die neue Analyseseite gebracht hat. Aber er hat eben auch, war hauptsächlich dafür verantwortlich, die Spieltagsplanung zu gestalten. Und hatte mir da erzählt, dass die Baltic Sirens eben die Wahl hatten, wollen sie lieber einen Spieltag mehr und dafür, oder andersrum, sie hatten sozusagen die Wahl, wollen sie einen Spieltag weniger als alle anderen Teams, damit die Fahrzeit und Fahrtstrecke verringert wird. Dadurch haben sie dann eben auch Spieltage mit 5 Spielen. Und sie haben sich dafür entschieden, an dem Spieltag vielleicht zu ihren Ungunsten, denn sie gewinnen nur ein Spiel, sie gewinnen das allererste gegen die SG Main Fusion, das mit 19-6. Danach verlieren sie 4 Spiele in Folge, was natürlich sehr bitter ist, denn ich weiß nicht, Lasse, wie viel du von ihnen gesehen hast, außer bei euch, im Spiel gegen euch. Ich glaube, dass sie bei einem Spieltag mit 3 Spielen vielleicht auch 3 davon gewonnen hätten.
Ja, ich stimme dir
zu. Gerade Spiele gegen die Sparkles und gegen wen haben sie noch gespielt? Gegen die Scorpions. Wäre, glaube ich, was drin gewesen, wenn sie nicht diese krasse Belastung gehabt hätten.
Vor allen Dingen muss man, glaube ich, hier dazu sagen, waren sie auch nicht sehr, sehr viele Spielerinnen. Sie waren genug, keine Frage, sie waren auch über 10. Dennoch schlaucht so ein Spieltag natürlich. Und ich stimme dir zu, dass ich Kiel von dem, wie sie gegen uns gespielt haben, stärker eingeschätzt hätte. Gerade gegen die Scorpions und gegen die Sparkles. Von den Sparkles kriegen sie 58 Punkte. Das ist schon sehr viel. Kiel macht hier auch nur 13 in diesem Spiel. Das ist, was ich nicht erwartet hätte. Kiel, die sich, glaube ich, über die Saison oder Anfang der Saison ein bisschen Unterwert verkauft haben. Kiel, die ich stand jetzt auf den Plätzen 5 oder 6 so in meinem Dings verorte, so in diesem Kosmos, knapp am Final Four vorbeischrammend. Mit diesen Ergebnissen,
wird das schwer mit diesem
Placement. Zum letzten Spiel kann ich vielleicht sagen, das habe ich gerafft. 26-52 ist dann am Ende deutlich. Es war recht knapp, gerade bis zur Halbzeit war es ein sehr, sehr schönes, ein ausgeglichenes Spiel. Glaube ich, auch hier wäre mehr möglich gewesen, wenn man dann vielleicht auch in der Middle Eight wieder mehr versucht zu punkten. Hier war auch eine sehr strittige Entscheidung dabei von mir, muss ich ganz klar sagen. Kurz vor der Halbzeit, aber das hat das Spiel, glaube ich, nicht entscheidend entschieden.
Ja, also das glaube ich auch nicht. Wichtig ist nur zu sagen, und das stimme ich dir zu, dass bei den Baltic Sirens mehr drin gewesen wäre. Und ich glaube, dass sie leider eben jetzt schon den Anschluss eben verloren haben. Denn das war schon ihr zweiter Spieltag. Das war, glaube ich, schon, sie haben schon 9 Spiele. Sie sind 9 von 18 Spielen. Die Saison ist für sie schon halb vorbei. Wohingegen andere Teams noch gar nicht gespielt haben oder erst 3, 4 Spiele haben. Ich hoffe, dass sie sich davon noch erholen. Ich glaube aber leider, dass man zu dem jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, im Final Four wird es sehr, sehr schwer für sie.
Genau. Kommen wir zu Teams, reden wir noch ganz kurz über die Scorpions, die mich am ersten Spieltag ein bisschen enttäuscht haben. Hatten wir darüber gesprochen, die an diesem Spieltag gegen Kiel gewinnen können, was mich dann von den Ergebnissen des letzten Spieltags, ich hatte sie ja dort noch nicht spielen gesehen, ein wenig überrascht hat. Das haben sie auch dann am Ende solide gewonnen. Ansonsten spielen die Scorpions gegen die Firecats, machen hier nur 2 Punkte, die Offense scored gar nicht. Das ist wahrscheinlich ein Safety gewesen.
Oder ein zurückgetragener
Oder
Extrapunkt.
ein zurückgetragener Extrapunkt, das weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Nee, es war ein Safety von der Nummer 9. Obwohl man auch einen zurückgetragenen Extrapunkt genau als Safety einträgt, glaube ich, in der Scorecard, oder?
Ich glaube auch, ja.
Okay, dann kann ich es noch nicht bestätigen. Ja, die Scorpions, die sich, glaube ich, jetzt mit dem Sieg über Kiel ja, ein bisschen leichter tun. Dennoch sind die Scorpions auch für mich immer noch kein Final Four-Kandidat, so wie
Ja,
sie aufgetreten sind.
würde ich tatsächlich zustimmen. Wir hatten sie oder ich hatte sie auch sehr hoch gerankt. Am Ende dieses zweiten Spieltages muss ich jetzt sagen, Augsburg, München, Firecats, sehr, sehr eindeutig Favoriten auf drei der vier Plätze. Der vierte Platz immer noch sehr offen, vor allem, weil die Mainz Elecons zum Beispiel noch gar kein Spiel gespielt haben, weil die Kelkheim Lizards auch erst, nee, auch noch gar keins gespielt haben, wenn
Genau.
ich das richtig sehe. Das heißt, wir haben hier zwei Teams, die noch keinen einzigen Spieltag hatten, die auf jeden Fall in der Verlosung um diese Plätze dabei sein werden.
Kelkheim definitiv für mich in der Pole Position für diesen Platz auf jeden Fall.
Ja, und das wird spannend, aber eben umso mehr blöder für die Baltic Sirens, dass sie den Saisonstart eben doch ein bisschen verhauen.
Dann lass uns noch ganz schnell über das letzte Team, über das wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, vom Frauenspieler reden, die SG Main Fusion, das ehemalige Waldorf. Jetzt mit den Frankfurt Purple Stars, mit den Frankfurt Rockets. Auch hier, glaube ich, ein, zwei Coaches von den beiden Teams mit dabei. Zumindest kannte ich die Seite nicht so. Außer Fabian Achenbach war auf dem Spieltag dabei, was natürlich schon sehen war. Vielleicht auch dem geschuldet, dass die Herren am Tag davor ja auch in Düsseldorf gespielt haben.
Und ich glaube, seine Freundin spielt da. Ich bin mir nicht ganz
Ich
sicher,
glaube
aber.
auch. Ich bin mir auch
Ja,
nicht
ja.
so sicher, aber ich denke auch. Genau, die können an diesem Spieltag kein Spiel gewinnen, haben allerdings auch nur drei gespielt, wenn ich das richtig sehe.
Ja, hatten drei Spiele.
Hatten drei
Verlieren
Spiele.
aber alle recht deutlich gegen Kiel, vielleicht noch am ehesten, am knappesten mit 13 Punkten Unterschied, dann aber gegen die Firecats, ja, mit 33 Punkten verloren, gegen euch. Jetzt muss ich kurz rechnen, mit 41 Punkten Abstand verloren. Also das waren dann doch deutliche Packungen gegen, aber muss man sagen, auch zwei der Top-Teams der Liga.
Genau, und ich würde hier noch dazu sagen, gerade die Offense, die nur 6 Punkte und einmal 13 Punkte aufs Board bringt, ja, das ist schade zu sehen. Und gegen uns haben sie, und das will ich noch ganz kurz ansprechen, nicht nur weil es uns betrifft, sondern einfach generell, das haben die Würzburg Wombats in der DFL auch manchmal gegen die Spatzen gemacht. Und ich sage jetzt einfach nur, ich will das gar nicht unbedingt werten nehmen, aber sie haben bei jedem vom ersten Snap an auf den Timecall und sogar etwas darüber hinaus gewartet, haben das Spiel hier mit Absicht verlangsamt. Ja, das ist eine nervenaufreibende Situation, gerade für die Defense, die dann immer so ein bisschen gar nicht so richtig in den Flow kommt zu spielen. Zeigt
Ja,
aber
ist eine
auch.
taktische Maßnahme auf jeden Fall. Ich kenne es als Quarterback auch. Das nervt mich dann auch teilweise sehr, wenn die Gegner das tun. Aber valide Option und valide Taktik, muss man einfach sagen.
Ist halt die Frage, ob es aufgegangen ist, wenn sie das Spiel dann am Ende doch mit 54 zu 13 verlieren.
Ja,
Ja.
das stimmt natürlich.
Gut, so viel glaube ich zu dem Spieltag. Ich glaube, wir können sagen, die Spatzen starten sehr, sehr stark in die Saison. Die Firecats gewinnen hinterher alles. Zwischendrin in der Liga können alle irgendwie so alle ein bisschen schlagen, vor allen Dingen, weil Kiel ja auf einmal dann das Spiel verliert gegen zum Beispiel die Scorpions, die davor viel verloren hatten. Die Scorpions, die mit einem Sieg und einer Niederlage rausgehen, genauso wie die Sparkles auch.
Ja, ich würde sagen, dann ja, schauen wir auch ein bisschen auf die Zukunft, denn auch jetzt haben wir, wie auch in der DFL 1, haben wir in der DFL F eine kleine Pause. Der nächste Spieltag am 19. April in Stuttgart und dort steigen dann eben auch endlich wobei, nein, das stimmt gar nicht, es steigen noch nicht mal die Lizards und Elecons in das Spielgeschehen ein, sondern es ist ein sehr kleiner Spieltag mit den Pink Panthers, den Stuttgart Scorpions, den Sparkles und der SG Main Fusion. Das heißt, für unsere zwei Teams ohne Spiele, für die Kelkheim Lizards und für die Mainz Elecons, geht es erst am 9. Mai dann in Kiel und in Augsburg weiter. Also sehr, sehr spannend. Wir haben eine kleine Pause. Ich weiß, dass ihr, Lasse, von den Munich Spatzen Ladies auch beim Adria Bowl antreten werdet. Und das wird dann natürlich auch für euch ein Gradmesser gegen internationale Top-Teams sein.
Ja, definitiv. Muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, auch hier ist ein Nazio-Camp parallel. Das heißt, auch wir sind etwas und wir treten mit einer Mischung aus unserem ersten und unserem zweiten Team an. Dennoch, glaube ich, ist es eine schöne Sache für die Mädels. Spielpraxis gegen internationale Spiele, gegen internationale Teams zu finden, die auch immer noch mal einen anderen Playstyle haben.
Absolut. Und damit würde ich sagen, schließen wir für heute die DFLF ab und wir kommen zu auch einem sehr, sehr spannenden Spieltag in der DFL 2. Und zwar hat der stattgefunden bei den Kastrop Raptors. Und wir haben hier wirklich einige Teams, die Lasse wir in unserer Prediction nicht wirklich einschätzen konnten, weil wir sie entweder nicht kennen oder weil wir nicht wussten, wie haben sie sich entwickelt in der Offseason. Ich würde einmal kurz die Teams vorstellen. Wir hatten die zwei eher unbekanntesten Aufsteiger, nämlich die Bedburg Raccoons und der Gastgeber, die Kastrop Raptors. Beide aus NRW, beide kennen sich und kannten sich aus der letztjährigen Saison, haben da öfter gegeneinander gespielt und es gab eben auch das direkte Duell tatsächlich als allererstes. Aber bevor wir dazu kommen, kurz noch, wir hatten auch die Hamburg Pioneers Red Pandas, die letztes Jahr ja ganz knapp dem Abstieg entronnen sind. Die Dortmund Giants, die sich umbenannt haben von den Dortmund Devils in die Dortmund Giants und last but not least die Cologne Falcons, die ja einen sehr, sehr großen Roster-Overhaul hinter sich haben. Viele Spieler sind gegangen, viele neue Spieler dazugekommen. Also ein sehr spannendes Turnier mit 5 Teams, die wir alle in unseren Rankings ungefähr auf Augenhöhe hatten. Und der Spieltag hat gezeigt, dass es gar nicht so weit weg von der Wahrheit war, was es passiert, Lasse.
Ja, definitiv. Direkt im ersten Spiel, du hast es schon angesprochen, die Raccoons schlagen die Raptors. Und man muss auch, glaube ich, über den ganzen Spieltag hinweg sagen, dass hier kaum wirklich Shootouts passieren sind. Man könnte das Spiel der Raccoons gegen die Pioneers etwas rausheben. Aber ansonsten waren hier alle Spiele im Bereich der 20er und 30er Punkte und eben auch immer von beiden Teams. Super spannend, hier konnten sich die Raccoons eben direkt gegen die Kastrop Raptors durchsetzen und irgendwie mal ein bisschen zeigen, dass sie vielleicht der Aufsteiger sind, der gewillt ist zu bleiben. Die Castle Raptors haben uns ein bisschen mit Informationen versorgt, deswegen auch hier wieder herzlichen Dank an alle, die auch so kurzfristig immer, weil wir immer am Montag direkt die Folgen aufnehmen, uns immer mit Informationen füttern. Die Castle Raptors sind noch nicht so in der DFL 2 angekommen, wie sie das gerne gehabt hätten. Ansonsten das zweite Spiel parallel, was ich schon wieder sehr spannend finde, ist, wir haben über die Pioneers geredet, die letztes Jahr knapp dem Aufstieg entronnen sind. Die Falcons, die letztes Jahr der Regular Season Erster waren und dieses Jahr schaut das Blatt ganz anders aus. Die Pioneers gewinnen dieses Spiel mit 27-12. Zeigt, glaube ich, nur wieder, dass die Falcons diesen Umbruch nicht, beziehungsweise fast gar nicht hingebracht haben. Ich kann auch schon mal spoilern, dass die Falcons an diesem Spieltag auch das zweite Spiel, das sie spielen werden, verlieren werden.
Ja, und ich glaube, gerade bei den Falcons ist das Interessante oder leider auch das Traurige, dass sie so viele Spiele verloren haben, dass sie zusätzlich auch noch verletzungsgeplagt sind. Zum Beispiel auch Lukas Bauer, der Quarterback unseres vierten Teams letztes Jahr, der bei Köln hätte spielen sollen, hat wieder nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es wieder im Urlaub lag oder an anderen Dingen. Auf jeden Fall hat Köln, glaube ich, noch ein bisschen Upside, aber ich weiß nicht, wie viel. Muss man leider einfach so sagen. Sie haben keine gute Figur gemacht auf dem Spieltag und sind damit jetzt schon Letzter der Tabelle. Ein bisschen traurig und ich hoffe, dass sie die Kurve noch kriegen, weil so knapp 3 Jahre hintereinander an dem Aufstieg zur DFL 1 zu stehen und dann jetzt gegen den Abstieg zu spielen, ist natürlich keine Entwicklung, die man sehen möchte.
Genau, dann kommen wir für mich zu einem der Spiele des Tages. Es gab viele knappe Spiele. Die Dortmund, ich wollte schon Devils sagen, Giants spielen gegen die Pioneers im zweiten Timeslot und hier können sich die Pioneers ganz, ganz knapp mit 33-33 durchsetzen für die Pioneers. Es gab anscheinend im letzten Play des Spiels ein Two-Point-Try, wo der Receiver dann leider weggerutscht ist. Also hier war es wirklich sehr, 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 sehr knapp.
Also das Spiel tatsächlich auch, erstmal auch ein Shoutout an die Bedburg Raccoons und die Kastrop Raptors, die uns beide echt ausführliche Insiderberichte geliefert haben zu dem Spieltag und eben auch zu diesem Spiel. Ich glaube, das ist natürlich das Bitterste, was dir passieren kann. Du liegst knapp zurück, hast aber die Chance, zum Ende des Spiels zu gewinnen und dann rutschst du weg, weil das Wetter halt nicht perfekt war oder der Rasen nicht perfekt. Das ist natürlich super bitter. Man muss auch dazu sagen, das Spielfeld war wohl verkürzt. mal kleiner als ursprünglich. Dadurch macht es solche kurzen Spielzüge deutlich schwieriger. Also gerade ich als Quarterback kann sagen, wenn das Spielfeld kleiner ist, zum Beispiel bei Hallenturnieren, macht es mehr Spaß, von der Mittellinie ein Play zu spielen, als direkt vor der Endzone.
Ja, vor allem, man kann zum Beispiel die Endzone kaum mehr in fast zwei Vertical Stretches einsetzen, weil wenn die nur
Absolut.
7 Yards voneinander entfernt sind, muss hinten auf Illegal Touching aufpassen. Vorne will man natürlich nicht zu kurz laufen, dass die Flagge gezogen wird. Ist vom Spacing her direkt eine ganz andere Geschichte.
Aber um bei dem Spiel zu bleiben, es zeigt für mich einmal, dass die Dortmund Giants wirklich den Schritt von der ersten Hälfte der letzten Saison, wo sie wirklich unter aller Sau gespielt haben, aber sich gefangen haben und jetzt tatsächlich, glaube ich, mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun haben werden. Aber es zeigt eben auch, wie kompetitiv die Liga ist und auch dieser Spieltag. Denn wir sehen es hier, die Giants verlieren gegen die Hamburger verlieren gegen die Raccoons und die Raccoons verlieren gegen die Giants. Also auch wieder hier schön im Kreis sich gegenseitig geschlagen, alles auf Augenhöhe. Ich würde sagen, nur die Kölner und die Castropper waren ein bisschen eine Liga drunter. Kommen wir zu den Castroppern. Ihr erster Spieltag in der DFL 2 und sie haben uns auch berichtet, ja, sie müssen sich da noch ein bisschen adjusten, gerade was eben ja, das Level der Liga angeht. Ich glaube, sie können trotzdem mithalten, aber ganz klar wird ihr Ziel sein, gegen den Abstieg zu spielen, und dann vielleicht nach oben zu schauen. Aber ich glaube, es geht eher gegen den Abstieg für die Castrop Raptors.
Genau, wenn wir noch ein, zwei Sätze über die Pioneers verlieren. Die Pioneers gewinnen an dem Tag 3 ihrer 4 Spiele, haben aber eine Punktdifferenz von minus 19, was super spannend ist. Die gewinnen einen Punkt, ein Spiel, wie eben schon angesprochen, mit nur 2 Punkten. Das Spiel gegen die Castrop Raptors gewinnen sie mit 4 Punkten. Und dann haben sie eben diesen hohen Sieg, der für mich auch nicht ganz ins Bild passt, dieses Spieltages mit 12 zu 52 für die Raccoons. Weiß nicht ganz genau, was hier
Ja,
dann
da
los
wurde
war.
uns berichtet von den Raccoons, dass die Hamburger da wohl einfach fertig waren. Die hatten 4 Spiele an dem Tag. Das war das letzte Spiel für sie. Sie haben da tatsächlich auch 4 Spiele in Folge gespielt. Also ohne Pause. Das erste Spiel gegen die Falcons gewonnen. Das zweite Spiel gegen Dortmund eben knapp gewonnen. Das Spiel, über das wir gesprochen haben. Dann das Spiel gegen Castrop auch knapp gewonnen. Ich glaube, das zehrt einfach an dir. Gerade wenn du 2 Spiele hintereinander hast, die so knapp sind, wo du sowohl körperlich, aber vor allem emotional einfach die ganze Zeit angespannt bist. Und dann gegen die Raccoons, die davor eine Pause hatten, sich ein bisschen entspannen konnten. Wobei stimmt gar nicht. Sie haben auch im Slot davor gespielt, aber nichtsdestotrotz einfach frischer. Und dann konnten sie hier die Pioneers überrollen.
Genau, das Spannende an diesem Spieltag ist auch, was man irgendwie mittlerweile nicht mehr so häufig sieht. Früher war das öfter mal gegeben. Es war ein Fünfer-Spieltag, auf 2 Feldern wurde gespielt. Bedeutet quasi, das Team, das nicht gespielt hat, musste trotzdem mindestens mal 10 Leute für Refs und die Scorecard abstellen. Schön ist dann natürlich, der Spieltag ist mit dem letzten Anpfiff um 14:10 Uhr relativ früh zu Ende. Dennoch hat man kaum Regenerationsmöglichkeiten. Entweder
Ja.
spielt man 4-mal oder man spielt 3-mal und refft. Ist, glaube ich, eine spannende Sache und man kann auch immer darüber diskutieren, wie viele Teams wirklich 10 sehr fähige Refs dabei haben.
Absolut. Ich glaube, beide Punkte, die du gebracht hast, sind komplett valide. Einmal natürlich die Regenerationszeit und diese Belastung. Vor allem, weil du selbst in den Slots, wo du nicht spielst, hast du 10 Leute auf dem Feld. Oh, und die teilweise, ich erinnere mich selbst, Lasse, vor 2 Jahren, als es noch nicht die nationale DFL 2 gab, da war das ja gang und gäbe bei unseren
Ja.
Spieltagen mit 5 Teams. Ich hatte teilweise an einem Spieltag keine Zeit, was zu essen. Ich habe gefrühstückt um 8, dann ging es um 10 los. Und um 18 Uhr oder um 17 Uhr war es vorbei und ich habe keinen einzigen Happen dazwischen gegessen, weil ich entweder die ganze Zeit im Warm-up, in Spielen oder beim Reffen war. Und ich bin auch sehr froh, muss ich sagen, persönlich, dass dieses System eher der Vergangenheit angehört. Das war jetzt eine Ausnahme. Ich glaube, das wird uns nicht mehr so häufig begegnen.
Glaube ich auch. Ja,
Dann, ja, ich würde gerne noch über die Bad Book Raccoons reden. Das ist nämlich eindeutig mein Team des Tages. Die als Aufsteiger 3 von 4 Spielen gewinnen und das Spiel, was sie verlieren, eben gegen die Dortmund Giants mit 10 Punkten, ja, dann am Ende doch ein Two-Score-Game, aber es war trotzdem immer spannend. Die Dortmunder dann einfach ein bisschen zu abgezockt für die Raccoons, also auch auf taktischer Ebene. Da haben sie natürlich sehr viele erfahrene Spieler, und da verlieren sie das, aber die Bad Bull Raccoons haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie in diese Liga gehören, und dass sie dort mithalten können.
Jetzt hilf mir noch mal kurz, Josh. Wie wollen wir jetzt diesen ganzen Spieltag so in die DFFL-2-Sphären einordnen? Weil wir haben schon gesagt, es sind viele Teams, die nicht die Aufsteiger sind. Viele Teams, die wir ja an letztes Jahr nicht so anknüpfen könnten. Zum Beispiel die Falcons. Ich glaube, die einzige wirkliche Benchmark, die wir haben, sind die Dortmund Devils, Dortmund Giants.
Giants, Ja,
Wie
ich würde auch
schätzen wir den
sagen,
Spieltag so im Gesamtkontext
ja,
ein?
ich habe es ja schon gesagt, der Spieltag war sehr kompetitiv, die Teams waren eher auf Augenhöhe, aber ich würde alle Teams hier eher in der im Mittelfeld oder im unteren Tabellenhälfte ansiedeln. Ich glaube, es gibt Teams, die auf jeden Fall noch ein gutes Stück drüber sind. Das heißt, das, was wir hier in dem Spieltag gesehen haben, ist für mich wahrscheinlich ein Abstiegskampfspieltag. Nichtsdestotrotz finde ich es tatsächlich super, dass dieser Spieltag dann so zustande gekommen ist und nicht noch ein, zwei Teams dabei waren, die dann alles weggeschossen haben, weil dadurch gab es eben diesen spannenden Spieltag. Und ich finde es auch super, gerade für die neuen Teams, sie können eben auf einem guten Level einsteigen und haben dann noch das Potenzial, wirklich sich zu verbessern, anstatt dass wir zum Beispiel Aachen bei ihrem ersten Spieltag gleich von Waldorf einfach komplett abgeschossen wurde. Also Fazit, eher untere Tabellenhälfte, diese Teams, aber nichtsdestotrotz kompetitiv und genau das ist das, was wir sehen wollen.
Genau, so viel zu diesem Spieltag in der DFL 2. Wir wagen auch noch hier einen kleinen Ausblick. Auch hier gehen wir jetzt in eine kleine Osterpause in der DFL 2 und starten dann wieder rein am 18. April mit zwei Spieltagen.
Genau, dort spielen wir dann, Lasse, endlich unser Saisonauftakt, wenn das Wetter diesmal mitspielt, bei den Augsburg Centurions, da auch gut besetzt mit ja, unserem Preseason-Favoriten, den Regensburgern, aber auch die Bremer sind dabei, die Centurions sind dabei, die Hedgehogs sind dabei. Also starker Spieltag und gleichzeitig dann auch bei den Bornheim Badgers, auch für sie dann der erste Spieltag, denn auch sie hätten in Darmstadt gespielt am Samstag, der ist abgesagt worden. Und der Spieltag ja fast noch besser besetzt. Mit Bornheim, mit den Darmstadt Diamonds, mit Kelkheim 2, mit Stuttgart, auch mit Hamburg. Wirklich ein super Spieltag. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und dann würde ich mich trauen, Ende April, Anfang Mai, vielleicht dann nach dem Wochenende vom 9. und 10. Mai, wo wir auch noch ein paar Spieltage haben, dort einmal drauf zu schauen und ein Fazit, erstes Mid-Season-Fazit für die zweite Liga zu ziehen, denn es ist immer schwer, das einzuschätzen. Manche Teams haben schon mehrere Spieltage gespielt, manche Teams noch gar keine, aber ich glaube, dann können wir uns trauen und dann sehen wir, wie spannend die zweite Liga dieses Jahr sein wird.
Ich gehe stark davon aus, dass sie ja, sehr, sehr spannend wird und würde nur noch sagen, glaube ich, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank bei allen, die uns ihre Berichte von den Spielen geschickt haben. Wir werden logischerweise immer versuchen, viel nachzufragen. Wenn ihr aber einfach mal das Gefühl habt, ihr wollt ein bisschen was loswerden, ihr seid gerade auf der Heimfahrt von dem Spieltag und sprecht einfach 2 Minuten was auf eine Sprachnachricht ein, freuen wir uns immer sehr drüber, hören wir uns sehr gern an. Tut das gerne. Und wir wünschen euch eine ganz schöne kleine Osterflag-Football-Pause.
Dann macht's gut und wir werden euch auf jeden Fall die Links vom Adria Bowl posten. Da gibt es Livestreams, wenn ihr am Wochenende vom 11. und 12. April ein bisschen Flag Football schauen wollt.